See. Kaum ein Wort der deutschen Sprache mobilisiert so viele Gefühle, Bilder, Träume. Die See und ihre Seele, der Wind, sind allgegenwärtig in Eiderstedt. Kaum jemand weiß, wo Eiderstedt liegt. Aber jedes Kind kennt den Bierreklame-Leuchtturm von Westerhever oder St. Peter-Ording mit seinen Stelzenhäusern auf der Sandbank. Beide liegen am Westrand von Eiderstedt. Westen, das ist für die Eiderstedter alles, was außerhalb des Seedeichs liegt. Also Vorland und Watt, Halligen, Inseln und Nordsee. Osten ist die durch niedrige Innendeiche in Koge aufgeteilte Marsch zwischen Nordsee und Eider. Im Norden liegt Husum, im Süden Tönning. Die beiden für heutige Verhältnisse kleinen Häfen. Die Fluchtlinien der von zahllosen Entwässerungsgräben durchzogenen Wiesen gehen bis an den Horizont. Darüber ein großer Himmel mit Wolken, Möwen und Zugvögelschwärmen. Auf Westen und Osten reduziert sich die Landschaft auch, wenn Jürgen Reck vom Restaurant und Museum Roter Hauberg in Witzwort über eine kulinarische Kostbarkeit in Eiderstedt spricht.
Das Salzwiesenlamm ist ein Lamm, das im Überschwemmungsland geweidet hat. Es kann von den Halligen kommen, es kann von den Inseln kommen oder es kann westlich des Deichs gewesen sein. Alles, was östlich des Deichs, also auf dem Land, groß wird und wächst und frisst, ist das Salzgraslamm. Und der Unterschied liegt daran, dass sich das Gras und die Kräuter verändern. Gras, was überschwemmt wird von Salzwasser, hat andere Kräuter wieder als Gras, was nicht überschwemmt wird. Und das Salzgras östlich des Deichs bekommt Salz nur aus dem Lufteintrag. Es ist also weniger salzig und hat etwas andere Kräuter.
Wo man heute das Salzwiesenlamm gart und dazu immer etwas Salzgrasheu in den Ofen gibt, sind seit etwa Christi Geburt Menschen dabei, der See das Land abzutrotzen. Wie heute noch auf den Halligen schützte man die Häuser zunächst nur mit mühsam aufgeschütteten Warften vor der Gewalt der Elemente. 1125 entstand der erste Deich, 1612 deichte man die Inseln Utholm, Eiderstedt und Evershop ein, nannte das Ganze drei Lande. Das heutige Eiderstedt. Auf dem Seedeich grasen Schafe. Bei Touristen beliebt sind um Ostern herum besonders die kleinen Lämmer mit ihren zitternden Stummelschwänzchen. Die Schafe halten das Gras kurz auf dem Außendeich. Auch das ist Küstenschutz. Über der Faszination von Deich und Wiesen, See und Himmel gerät leicht in Vergessenheit, dass es sich hier nicht nur um grandios unberührte Natur handelt, sondern zugleich um jahrhundertealte Kulturlandschaft. Zwei Sphären, die in Eiderstedt zurzeit in heftigem Streit miteinander liegen. Volkwart Hamkens, Vorsitzender des Naturschutzvereins Eiderstedt, versucht zu vermitteln.
Von der Seite her ist Wasser hier ein sensibles und ein ganz wichtiges Thema. Das hat eben mit dem Meer zu tun. Wir müssen in die Nordsee entwässern oder hier in die Eider zum Teil. Das hängt von den Wasserständen ab. Das hängt davon ab, ob es frei rauslaufen kann. Das hängt davon ab, ob wir es pumpen können. Und dann ist das Wasser natürlich entscheidend für Ackerbau. Und dann ist das Wasser entscheidend für die gesamte Vogelwelt in Eiderstedt.
Die einen brauchen gut entwässerte Flächen für Getreide und Mais. Den anderen kann es für ihre Trauerseeschwalben, Uferschnepfen und Kiebitze nicht feucht genug sein. Die Naturfreunde sehen das Ganze nach wie vor eher romantisch.
Wenn wir hier im Herbst und Winter die Gänse haben, wenn Tausende von Gänse, Nonnengänse und Ringelgänse hier auf einer Weide sitzen und man das sieht und hört, dann merkt man Natur, dann fühlt man Natur. Und das ist etwas, was man in den Großstädten so gar nicht mehr wiederfindet.
Aber der weltweite Zugvogelbestand hat sich in den vergangenen 15 Jahren vervierfacht. Bauern wie Georg Jans aus Westerhever beklagen die Vernichtung ihrer Grünflächen.
Ich habe Erfahrung mit Wildgänsen aus meiner Kinderzeit. Wir haben hier vorne im Süden von unserem Ort eine Fläche, die ist immer von Gänsen angeflogen gewesen. Damals war auch die Landwirtschaft profitabler, das hat man geschluckt. Und ich bin auch naturfreund, seit frühesten Beinen. Aber jetzt, im dritten Jahr, die haben sich ja derart vermehrt, das sind Kotwüsten.
Die Zugvögel hier, wenn die im Herbst kommen, die Gänse beispielsweise, und im Frühjahr wieder wegziehen. Eiderstedt ist immer am weitesten vorgelagert und am einfachsten und am besten zu erreichen. Aber die brauchen nun mal Feuchtigkeit, die brauchen Wiesen, die brauchen all die Dinge, die auch die Landwirtschaft hat. Und Vogelschutz fällt nun mal zusammen mit landwirtschaftlichen Flächen. Der Vogel möchte auf einer Fläche satt werden und die Landwirte möchten das auch. Und wir müssen sehen, dass wir sie mitnehmen, alle, wie es geht. So irgendwie, alle, die damit zu tun haben.
Gemeinsinn hat eine lange Tradition in Eiderstedt. Der Deichbau prägte die Menschen bis hinein in die Besitzverhältnisse. Wer nicht deichen konnte, musste weichen. Wer den Deich instand hielt, dem gehörte das Land dahinter. Kooperation tat Not, buchstäblich bei Strafe des Untergangs. Feudalherren hatten da keine Chance. Zwischen Husum und Tönning gab es nur freie Bauern. Ihre großen Häuser auf den Warften, die Haubarge, wirken noch heute stolz, wehrhaft und praktisch. Um sie herum, vom steifen Nordwest verbogen, stehen meist Bäume, gut nicht nur für den Wetterschutz, sondern auch, wie Nicola Reder vom Johanneskog weiß, für die Gesundheit der Hausbewohner.
All die alten Warften sind meistens sehr alte und sehr tiefwurzelnde Bäume, die immer wieder erneuert wurden. Fast immer Eschen, Kastanien, und das waren ja die sogenannten Fieberbäume. Diese tiefwurzelnden Bäume zogen ja das Grundwasser aus der Warft, sodass die Fieberanfälligkeit eben reduziert wurde, eben weil das Grundstück eben trockener wurde.
Es wurde von der Natur aufgezwungen, so zu bauen. Man hatte ja eine Landschaft, die sehr schwierig zu bewirtschaften war. Es war ja ein sehr tiefgründiger Boden gewesen, ehemals Überschwemmungsland. Und erst durch die Eindeichung war überhaupt eine Trockenlegung in dem Sinne möglich gewesen. Und um Häuser zu bauen, brauchte man ein Fundament und man brauchte eigentlich auch noch einen Hochwasserschutz. Und das war teuer zu bauen und man musste die Warften sehr klein bauen, von der Fläche her so klein wie möglich. Und daraufhin hat man sich entschlossen, die Häuser, die benötigt wurden zur Landwirtschaft, nämlich die Scheune, der Stall und das Wohnhaus, so dicht wie möglich zusammenzubauen. Die dichteste Form ist alles unter einem Dach.
Wenn die Warft während großer Fluten für längere Zeit von Wasser umgeben war, brauchten Mensch und Vieh Trinkvorräte. Denn all das viele Wasser war salzig. Die Zisternen nützten nur, solange es geregnet hatte. Man fand eine Alternative, ein wahres Wunder an Nachhaltigkeit, den Tauteich. Jahrhundertelang vergessen, ist er auf Eiderstedt heute wieder zu bestaunen.
Während die Zisternen auf den Hallen ja tiefe, trichterförmige Aushöhlungen sind, bis 4 Meter tief, sind die Tauteiche ellipsenförmig, schmal unten, breit oben. Sie wurden angelegt, mit einer dicken Tonschicht verschmiert, dann wurde Schilf dagegen gestellt, dann wieder Ton und dann eben eine zweite Lage Schilf auf diese zweite Lage Ton. Das hat man dann ganz langsam abgebrannt und es entstand eine Art Glasur. Praktisch sind die Tauteiche ein riesiger Topf. Durch die Abkühlung nachts kondensiert der Tau, schlägt sich auf dieser Außenhaut des Tauteils nieder. Umgekehrt durch die doppelte Redschicht, die doppelte Lehmschicht, entweicht die Erdwärme nicht. Selbst in den trockensten Jahren, ich kann mich an 1947 erinnern, wo alles Vieh aus dem Grund der Trockenheit nichts mehr zu fressen hatte, alle Gräben waren leer, alle Kuhlen waren leer, der Tauteich hat immer seinen konstanten Wasserstand behalten.
1632 erlebte Eiderstedt die größte Sturmflut. Auf vielen Warften zerschlug die tobende See das Mauerwerk der Haubarge. Aber die starken Eichenständer, der Kern ihrer Konstruktion, blieb stehen. Die Menschen überlebten in den oberen Stockwerken. Die vorletzte Sturmflut, 1962, verpasste Georg Jans in Folge Landwirtschaftslehre außerhalb. Eiderstedt blieb unversehrt. Bei der letzten, als der Seedeich brach und der Ölwisbüller Kug volllief, war er dabei. Jans gehört offenbar zur Sorte Küstenbewohner, die von Sturmfluten weniger in Angst und Schrecken versetzt werden, als dass sie das Praktische im Auge behalten.
Die Sturmflut 76, die haben wir ja richtig erlebt. Ich weiß noch, ich war vormittags noch zum Deich und habe gestrandetes Holz nach dem Innendeich rübergeholt. Denn hier haben wir gegessen. und komme nach dem Mittag raus und gucke zur kleinen Stalltür raus und sehe den kriechenden Nebel über den Deich. Das ist ja komisch, dass der Nebel so über den Deich kriecht, ne? Bis ich nach kurzer Zeit gewahr wurde, das sind ja die Wellen, die überhin gehen.
Unser Nachbar Koch, der Tümmler Koch, er lief nicht voll, aber Mensch und Vieh wurde evakuiert. Ähnlich wie beim Schimmelreiter kamen tatsächlich nachts die Leute mit dem Vieh hier vorbeigetrieben. Und das Vieh wurde dann hier im St. Johanneskoog einquartiert. Und die Menschen mussten mehrere Monate in Garding oder bei Verwandten wohnen. Und erst als die Bundeswehr diese schießschattenartig ausgehöhlten Außendeich wieder flickten, konnten sie wieder eben in ihre Höfe zurückziehen.
Das war ja auch nachts die Flut. Und dann sahen wir den nächsten Tag hier die Bescherung von den Halligen. Da lagen die Wäschekommoden, da lagen die Weckgläser, heil. Der ganze Hausstand lag bei uns am Deich. Hier überlebt haben die ja alle auf den Böden, ne?
Als touristisch weißen Sandstreifen zwischen Grünland und Wasser gibt es den Strand in Eiderstedt, bestenfalls in St. Peter-Ording. Strand, das ist für Georg Jans und die Seinen das Land vor dem Seedeich. Je nach Tide ist es grün, matschig, von schnurgeraden Gräben zerfurcht oder überflutet.
Der letzte Satz früher von der Kanzel, die Aussegnung. Und Gott segne unseren Strand, das hat früher dazugehört.
Wie mir das die Schulzeit vorbei war, in Trapp nach Hause, vorne rein, den Ranzen hier rein in die Küche, hinten wieder raus und hin zum Strand.
Angetrieben ist ja alles, was schwimmt. Anfang der 30er Jahre waren sie Rotweinfässer, Eichenfässer. Aber meine erste Apfelsine, gesehen und gegessen vom Strand.
Eine Ewigkeit weht der Wind auf Eiderstedt, frisch und salzig, voll von Meer. Möwen stehen im Wind, Schwalben durchkreuzen ihn segelnd. Den Menschen erscheint der Wind als Erzählung und Melodie ihres Lebens unterm selben Himmel mit der See.
Heulen muss der Wind ums Haus. Das gehört dazu. Das ist die See, die Natur, die Gewalt. Das sind die Elemente,